Halleluja. Unser Thema ist ja die Gerichtssäle des Himmels. Und interessanterweise, jedes Mal, wenn ich, ehrlich gesagt, ich bin, als seitdem ich Christ geworden bin, ist das ein Thema, das für mich sehr normal war. Genau, und dann umso mehr wir darüber gesprochen haben und so weiter, haben wir dann gemerkt, so klar und deutlich ist es gar nicht. Und deswegen sind wir wirklich froh und dankbar, dass wir darüber lernen dürfen. Meine Frau Ise ist da. Meine Frau Ise habe ich immer sehr gerne mit dabei. Wir sind erst vor 2, 3, 4 Tagen aus Indien zurückgekommen und da hatte ich sie auch dabei. Und das erste Mal. Und ich habe mir überlegt, ich werde sie, glaube ich, ab jetzt immer dabei haben. Weil normalerweise, wenn ich alleine bin, lassen sie mich in Van schlafen, werde ich von Moskitos irgendwie gebissen, von 50, 60 Moskitos in der Nacht. Dadurch, dass Ise da war, haben wir in Hotels geschlafen. Ich wusste gar nicht, dass es in Indien auch gibt. Spaß. Ein paar aus unserer Gemeinde sind da. Ich bin sehr gerne in der Welt. Wir sind sehr gerne in der Welt unterwegs. Aber der schönste Ort für uns ist die Gemeinde, in die Gott uns als Leiter hingestellt hat. Und es gibt keinen Ort, wo ich lieber bin. Und deswegen, wir haben sogar ein paar aus unserer Gemeinde da als Unterstützung. Weil falls ihr uns ablehnt, wir haben jemanden, der uns liebt. Das ist halt... Sicherheitshalber haben wir die dabei. lass uns die Bibel aufschlagen in Lukas 11, Vers 1. Eine sehr interessante Bibelstelle. Jeder von uns, denke ich, kennt diese Bibelstelle. Wie gesagt, ich bin aus Kroatien, wie Kroaten. Sind normalerweise ein sehr lustiges Volk. Das heißt, die Deutschen sind auch lustig, aber Deutschen sind oft ein bisschen ernster. Die geben sogar ihren Kindern Namen ernst. Also. Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm. Herr, lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Und wir kennen alle diese Bibelstelle, wie Jesus dann anfängt und das Vaterunser sozusagen einführt. Aber was sehr interessant ist, dass man sich vorstellen muss, das jüdische Volk, das israelische Volk ist ein Volk des Gebets. Und dass hier die Jünger kommen, beziehungsweise ein Jünger kommt und sagt, lehre uns zu beten. Das bedeutet, von Kindesbeinen an werden die gelehrt, wie man betet. Von Kindesbeinen an haben sie ihre Gebete, die sie jeden Tag wiederholen. Von Kindesbeinen an wird ihnen von Schma Israel erzählt, von wie groß Gott ist, dass Gott Gebete erhört, dass man zu dem Gott, den Höchsten, betet und all diese Dinge. Und jetzt kommt ein Jünger und sagt, lehre uns beten. Und ich finde das sehr interessant. Warum? Weil von Kindesbeinen an bekommst du eigentlich Gebet gelehrt. Und hier hast du einen Jünger, der trotzdem sagt, irgendwas fehlt mir, ich brauch irgendwelche Schlüssel. Und so wie die Pam gesagt hat, es gibt so diese eine Hälfte und dann diese andere Hälfte. Die eine, die sagt, hey, ich will noch mehr wissen. Und dann die, ah ja, ich weiß schon alles, wieso sollte ich was ändern? Aber ich glaube wirklich, dass diese Einstellung, dass ich mehr von Gott ist so groß. Gott ist so groß. Er hat uns das Wort gegeben, die Bibel. Er hat uns das Wort gegeben und das ist das, was wir brauchen. Auf dem legen wir unser ganzes Fundament. Aber wir dürfen nicht denken, dass wenn wir nur die Erde beschreiben würden, hätten wir keine Möglichkeit, es in so ein Buch reinzustecken, wie die Bibel ist. Unmöglich. Unmöglich. Und jetzt, wie groß ist Gott? Wie groß ist der Himmel? Wie groß, wie wunderbar sind seine Wege? Wie groß sind seine Wege? Wie groß ist seine Weisheit und all diese Sachen? Und da glaube ich, dann müssen wir immer nach mehr trachten von ihm, mehr trachten. So wie dieser Jünger, der sagt, lehre mich beten. Ich habe von Kindesbeinen an, wird mir beigebracht, wie gebetet wird, aber Herr, lehre mich beten. Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Jeder von uns glaubt, aber Herr, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Glauben für Wunder, für Zeichen und Wunder. Wir brauchen mehr, um in deine Gegenwart hineinzukommen. Wir brauchen mehr Glauben. Und deswegen glaube ich wirklich, dass ein unheimlich wichtiger Schlüssel des Verständnisses über die Gerichtsseele des Himmels ein unheimlich wichtiger Schlüssel ist. Wieso brauchen wir? Ich will damit anfangen, beziehungsweise einfach so ein gewisses Fundament legen, dass es für die nächsten Sessions einfach ein bisschen klarer wird oder nicht ganz komisch für uns wirkt. Wir wissen, wir benutzen alle diese Worte wie Gott der Richter. Wir benutzen alle die Worte wie Gerechtigkeit und Recht und all diese Sachen. Aber wenn wir uns ein bisschen tiefer damit beschäftigen, beziehungsweise uns Gedanken machen, woher diese Worte eigentlich kommen, das sind alles Worte aus der Rechtsprechung. Das sind alles Worte aus der Rechtsprechung. Und dann sehen wir in Daniel 7, dass sich die Throne setzen, das Gericht setzt sich. Und wir sehen, die Bibel ist voll davon, von diesen Worten. Und ich glaube, dass es ein Fundament dafür ist, wie eigentlich Gebet funktioniert. Wieso sollen wir jetzt anfangen, anders zu beten? Vor kurzem hat mich jemand gefragt, wieso betet ihr eigentlich nie das Vaterunser? So bei euch. So, ich bin katholisch aufgewachsen, ich habe so oft gebetet, ich glaube, das langt für mein ganzes Leben. Nein, Spaß beiseite. Aber Jesus, als er das Vaterunser eingeführt hat, hat nie gemeint, hey, hier habt ihr irgendetwas, was ihr als Methode anwenden könnt, um jeden Tag vorm ins Bett gehen einfach aufsagen könnt. Das ist nicht Gott. Gott ist immer einer, der Beziehung führen möchte. Gott ist immer einer, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Gebet, all diese Sachen, das ist keine Methodik. Es gibt keine Methodik, die man einmal nehmen kann und für immer bis zum Schluss meines Lebens anwenden. Aber wieso sollte ich mich verändern? Ich bin immer hier hingegangen, ich war schon immer hier, wieso sollte ich irgendetwas ändern? Weil sich um uns herum noch mehr verändern muss. Deswegen müssen wir uns verändern. Amen. So, schau mal, und dieser Jünger sagt, lehre mich zu beten. Das bedeutet, es gibt immer irgendetwas es gibt immer irgendetwas, was tiefer ist. Es gibt immer irgendetwas, was mehr ist. Es gibt immer irgendetwas in Gott, das größer ist, das breiter ist, das fantastischer ist, das gewaltiger ist, wie das, was wir bis jetzt gekannt haben. Und egal was, ich sag nicht, ich bin hier der Profi, was die Gerichtsseele des Himmels betrifft, aber ich glaube, dass da eine Offenbarung drin ist, die Dinge freisetzt, für die wir vielleicht sogar schon lange beten, aber irgendwie passieren gewisse Sachen nicht. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, egal um was wir Gott bitten, in seinem Namen wird uns gegeben werden. Und jetzt, wer hat gebetet, die ihr seit Jahren betet und irgendwie sieht so aus, es wird eigentlich schlimmer wie besser. Aber Jesus hat es doch gesagt. So, und ich glaube, dass es da Schlüssel dafür gibt, um gewisse Dinge freizusetzen. Schaut mal in Lukas 18. Lukas 18, Vers 1. Vers 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Was wir hier sehen ist, dass Jesus das Gebet, was eigentlich Gebet ist, in einen Raum versetzt. Und dieser Raum, in den Jesus hier in diesem Fall das Gebet hineingesetzt hat, ist nicht ein Raum zwischen Kind und Vater. Und wir beten alle gerne zu unserem Vater. Ja, wieso beten wir alle gerne zu unserem Vater? Wir beten gerne zu unserem Vater als Kinder. Warum? Weil Kinder bekommen von ihren Eltern eigentlich ziemlich schnell irgendetwas. Sobald sie anfangen, bekommen sie eigentlich ziemlich recht schnell die Versorgung, recht schnell die Notwendigkeiten, die sie haben, bekommen Kinder. Und das mögen wir, das haben wir sehr gerne. Aber Jesus führt das Gebet hier in eine andere Arena hinein und die Arena ist eine Arena des Gerichtssaals. Und da gelten andere Regeln. Und wir sehen, dass Gott, jeder von uns weiß, dass Gott Richter ist. Gott ist Vater, Gott ist Freund, aber Gott ist ebenso Richter. Und jede Arena, jedes Gebiet hat andere Protokolle oder andere, wie sagt man ein anderes Wort, andere Vorschriften, wie man sich benimmt. Okay, zum Vater beten wollen wir alle. Am liebsten wollen wir gerne wie jedes Mal zum Vater beten. Und ich glaube, dass es unser Hauptanliegen ist, zum Vater zu beten. Aber dann gibt es Gebete, da sehen wir keine Durchbrüche. Und ich glaube, dass da der Schlüssel dafür liegt, dass wir Gebete aus dieser Vater-Kind-Beziehung in die Beziehung von Herr, du bist unser Richter, wir wollen, dass Gerechtigkeit uns widerfährt. Und das allererste, was wir verstehen müssen, glaube ich, ist, dass wir gegenüber dem Richten beziehungsweise gegenüber Judgment, gegenüber Gericht möglicherweise eine andere Sichtweise haben müssen. Für uns, wie ich mitbekommen habe, in der Regel für Christen ist Gericht immer hat es einen negativen Touch. Okay, Gericht hat immer irgendwie Gericht. Dass irgendwann mal die Erde zerstört wird, Gericht, dass irgendwann mal die Leute, keine Ahnung, von der Erde weggerafft wird. Und Gericht hat immer so einen negativen Touch. Aber für uns ist Gericht positiv. Für uns ist Gericht Gottes total positiv. Die Bibel sagt, dass der Tag des Herrn groß und furchtbar sein wird. Und wenn man sich in das Hebräische ein bisschen rein vertieft, dann seht ihr, das Wort groß bedeutet großartig. Und das furchtbar heißt furchtbar. Das bedeutet, für wen ist es großartig? Für die Kinder Gottes wird der Tag des Herrn fantastisch sein. Und dann wird er aber auch furchtbar sein. Für wen wird er furchtbar sein? Für die Gottlosen. Ja, für die Gottlosen. Das bedeutet, an einem und demselben Tag wird der Gerichtsspruch unterschiedlich wahrgenommen beziehungsweise aufgefasst. Und so ist es ebenso im Gericht. Die Bibel sagt, dass es in Offenbarung 11 oder 12, dass der Ankläger uns Tag und Nacht anklägt. Das bedeutet, wir wollen Gottes Gerichtsspruch. Warum? Weil in dem Augenblick, wo Gott Gericht spricht und zu unserem Gunsten bedeutet, dass er unseren Widersacher gegen seinen Gunsten spricht. Amen. Darf ich einen Witz erzählen? Ist das okay? Ja. Okay. Also, ihr lacht schon, bevor ich einen Witz erzähle. Das ist schon mal gut. Also meine Witze sind nicht oft nicht theologisch richtig. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich will einfach nur einen Punkt darstellen. Da war eine Dame und sie war in Amerika. Weil in Amerika haben sie in der Regel Verandas. Und die Dame hat Gott immer gelobt. Einfach, sie kam nach draußen und sie hat Gott gelobt, aber ihr Nachbar war ein Atheist. Und er hat sich so aufgeregt immer über diese Frau, dass sie einfach so in ihrer Törichtheit wirklich an Gott glaubt. Aber sie kam raus und sagte, Gott, danke dir. Ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und so weiter. Jeden Tag. Und dieser Atheist musste sich das anhören. Jeden Tag. Und eines Tages kam die Dame raus und sie hat jetzt seit 2 Tagen nichts mehr gegessen gehabt. Und weil sie nichts hatte, aber sie hat geglaubt, dass Gott der Versorger ist. Und hat gesagt, und stand auf der Veranda und hat gesagt, Gott, ich weiß, dass du mein Versorger bist und dass du mir Essen versorgen wirst. Und ging wieder zurück in ihr Haus hinein. Am nächsten Morgen geht sie wieder raus, will wieder anfangen, auf der Veranda Gott zu preisen. Und auf einmal war eine Tüte voll mit Essen da. Und sie war so glücklich und hat gesagt, Gott, ich danke dir, ich wusste, dass du schon immer mein Versorger bist. Ich danke dir, dass du nie zu spät kommst. Und der Atheist kommt raus, ha, dein Gott, jetzt habe ich dir bewiesen, das war nicht dein Gott, ich hab's gekauft. Und sie guckt ihn an und sagt, Gott, ich danke dir, dass du mein Versorger bist und du lässt den Teufel dafür zahlen. Und deswegen glaube ich, dass wir eine andere Einstellung gegenüber dem Gericht Gottes haben müssen. Weil wir wollen sehen, dass der Teufel dafür bezahlt, was uns angetan hat. Wir wollen sehen, dass der Teufel dafür bezahlt, dass unsere Kinder, dass unsere Familien, Teile unserer Familie noch nicht errettet sind. Wir wollen sehen, dass er dafür bezahlt, dass er möglicherweise unsere Freunde mit Krankheit geschlagen hat und sie deswegen leiden. Wir wollen sehen, dass er dafür zahlt. Aber er ist ein Ankläger, er ist ein Dieb. Er ist ein Mörder und deswegen müssen wir ihn vors Gericht bringen. Die Sache ist die, wir sehen in der Bibel, dass es gibt einen Richter. Jesaja 33, 22, mein Lieblingsvers, was den Richter betrifft. Die Bibel sagt, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König. Er wird uns retten. Gott ist nicht Richter, um uns zu verdammen. Gott ist nicht ein Richter, um nur darauf zu warten, dass er uns irgendwie mit irgendetwas schlägt. Gott ist ein Richter, weil er uns retten möchte. Deswegen, er ist unser Richter, er ist unser Gesetzgeber, er ist unser König. Er wird uns retten. Wer wird uns retten? Unser Richter, unser König, unser Gesetzgeber. Das bedeutet, wir müssen aber zu ihm hintreten. Zu ihm hintreten, weil die Sache ist die, wer nicht bittet, empfängt nicht. Das bedeutet, hier müssen wir vor den Richter. Unser Richter ist unser Retter. Das bedeutet, es gibt Situationen, wo wir vor Gott den Richter kommen müssen. Die Sache ist nur die, es gibt unterschiedliche Regeln. Wenn mein kleiner Sohn, wir haben einen Sohn, Benaftali ist sein Name, er ist 7, und mit dem Papa tut er unheimlich gerne catchen, wir lachen unheimlich sehr viel, liegen auf dem Boden, kitzeln und so weiter. Aber wenn ich arbeite, gelten andere Regeln. Obwohl ich Vater bin. Und möglicherweise wird er irgendwann, möglicherweise auch nicht, aber wenn er möglicherweise mal bei mir sogar anfängt zu arbeiten, dann bin ich sogar sein Chef. Da gelten auch wieder andere Regeln. Da gilt's nicht, Papa, sorry. Und so ist es in unserem Verhältnis mit Gott. Auch wenn er Richter ist, bleibt er unser Vater. Nur wenn wir im Gericht stehen, dann können wir nicht handeln wie Kinder. Da können wir nicht uns benehmen wie Kinder, sondern da gibt's ein anderes Protokoll, da gibt's andere Ordnungen. So, was wir sehen ist, und das ist das Fundament, was ich eigentlich legen möchte, ist, dass wir sehen, dass in der Himmelswelt, in der geistlichen Himmelswelt, dass da ein kompletter Gerichtssaal da ist, den wir betreten können, beziehungsweise um gewisse Antworten zu bekommen, sogar betreten müssen. Okay? Die Bibel spricht von Gott, dem Richter. Dann sehen wir im 1. Johannes 2,1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. So, was haben wir? Und dieses griechische Wort hier ist Parakletos. Wir wissen auch, dass der Heilige Geist unser Parakletos ist. So, hier haben wir sogar einen Fürsprecher. Parakletos. Wir sind griechisch und hebräisch, beziehungsweise griechisch, war nicht am Anfang eine biblische Sprache. Und auch Jesus, die Worte, die er benutzt hat, ist sehr ungewöhnlich, was Jesus zum Beispiel das Wort für Kirche, okay? Das Wort für Kirche ist Ekklesia, was eigentlich Gemeinde oder Versammlung bedeutet. Das ist kein religiöser Ausdruck gewesen. Ein religiöser Ausdruck ist es erst geworden mit der Zeit, mit der Kirche. Aber Ekklesia war nie ein religiöser Ausdruck. Das war fast schon reformativ, dass Jesus dieses Wort benutzt hat. Hätte Jesus gesagt, ich baue meine Synagoge. Ja, das macht ja Sinn. Du bist ja Rabbi. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich baue eine Synagoge. Er hat gesagt, ich baue eine Ekklesia. Ich baue eine Form der Regierung als Rabbi. Und das war einfach so mind-blowing. Also das war Kroatisch wüsste ich es jetzt auch, auf Deutsch fehlt mir jetzt das Wort. Normalerweise kann mir meine Frau helfen. Ja, und eine Offenbarung, das war einfach revolutionär war das in der damaligen Zeit, dass Jesus überhaupt dieses Wort benutzt hat. Heute für uns ist dieses Wort so, ja, Ekklesia, jeder verbindet es irgendwie mit der Gemeinde. Okay? Aber als es Jesus benutzt hat, wussten sie ganz genau, hey, Jesus, wow. Das Ding ist, das ist nicht irgendwie eine Synagoge, ein kleiner Ort, um was es hier geht. Ihm geht's wirklich um ein Reich, das er baut. Eine Ekklesia, ein Reich, das er aufbaut. Eine Regierungsform, eine Herrschaftsform. Oh, dann kam die Apostel auf die Idee, jetzt können wir darüber reden, wer zur Linken und zu seiner Rechten sitzt. Weil hier geht's ja um Herrschaft auf einmal. Und Jesus war brutal revolutionär. Und wir sehen im Johannes 14, wir kennen diese Bibelstelle, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Parakletos, Parakletos ist ein Wort aus dem Gerichtssaal, aus Rechtsprechung. Es ist für uns ist es jetzt ein biblisches Wort. Aber damals war es ein Wort aus der Rechtsprechung. Wir sehen, wir haben Gott den Richter. Wir haben einen Beistand. Wir haben einen Anwalt. All diese Sachen sind vorhanden. Die sind vorhanden in der Himmelswelt. Dann was wir noch haben, die Ekklesia. Ekklesia bedeutet eine Versammlung. Eine Versammlung, die anfängt darüber zu sprechen, was gerade vor sich geht und die dann auch diese Entscheidungen ausführt. Eine Ekklesia, dieses Wort Ekklesia, wir sehen es in, ich glaube, es müsste in Apostelgeschichte 19 sein, dass dieses Wort Ekklesia, Versammlung, benutzt wird für eine heidnische Versammlung. Gar nicht irgendwie eine christliche oder eine gläubige Versammlung, sondern für eine Versammlung in der Welt wird dieses Wort benutzt. Was bedeutet, hier haben sich welche versammelt, um darüber zu entscheiden, was jetzt mit diesem Aufrührer hier passieren wird. So haben sie sich versammelt aus der ganzen Stadt, um zu entscheiden, was eigentlich gemacht werden muss. Ekklesia, dieses Wort Versammlung, ist ein Wort aus der Rechtsprechung. Dann, was wir noch haben, wir haben Jesus, unseren Mittler. Was ist ein Mittler? Ein Mittler ist ein Vertrauensmann für zwei Seiten. Er ist ein Vertrauensmann für zwei Seiten. Für uns, warum? Weil wir haben ihn aufgenommen. Und er ist ein Vertrauensmann für den Vater, weil er ist sein Sohn. Somit haben wir einen Mittler, der vermittelt. Er ist derjenige, der Fürbitte für uns tut. Aber dieses Wort ist ein Wort aus der Rechtsprechung. All diese Sachen kommen wie eins nach dem anderen, sehen wir sie auf einmal einfach wie zusammengesetzt. Wir sehen Gott, den Richter. Wir haben einen Anwalt. Wir haben sogar eine Versammlung. Und wir haben sogar einen Mittler. Was haben wir noch? Im Hebräer 12. Wir haben eine Wolke der Zeugen. Martyros. Wo das Wort Märtyrer herkommt. Aber Märtyrer heißt eigentlich ein Zeuge für Christus in unserem Fall. Das bedeutet, wir haben sogar eine Wolke der Zeugen. In dem Gerichtssaal haben wir Zeugen. Warum brauchen wir Zeugen? Die in die Rechtsprechung hinein bezeugen. Sie bezeugen, ob du wirklich etwas getan hast oder nicht. Deswegen sagt die Bibel, haben wir eine Wolke der Zeugen um uns herum. Das heißt, wir werden beobachtet. Und es ist nicht Big Brother. Sondern es ist eine Wolke der Zeugen, die uns beobachtet. Wieso beobachtet uns eine Wolke der Zeugen? Weil sie ihr Leben gegeben haben für etwas. Sie haben ihr Leben für etwas gegeben und schauen, ob wir würdig sind, das aufzunehmen, was sie begonnen haben. Martin Luther ist möglicherweise in der Wolke der Zeugen. Und sie bezeugen dafür, sind wir es würdig, die Reformation, das, was sie hinein investiert haben, das, was sie durchgebrochen haben, das, wo sie ihr Leben zum Teil gegeben haben, sind wir es würdig, es aufzunehmen und fortzuführen? Sind wir es würdig, die Frucht davon zu empfangen, was sie bereits seit Jahrhunderten, vor Jahrhunderten getan haben? Sind wir es würdig? Weil die Sache ist die, was wir heute als selbstverständlich annehmen, war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Dass der Gerechte aus Glauben leben wird, ist für uns so. Aber damals einfach auch wieder revolutionär. Und sind wir es würdig, diese Sachen zu bekommen? Sind wir würdige Erben dessen, was sie für uns getan haben? Und die Sache ist die Gemeinde sich zurzeit vor allem im Westen entwickelt, ich weiß nicht, ob wir so würdig sind. Ich weiß nicht, ob wir so würdig sind. Wir haben ein Evangelium, ich will nicht sagen, klar, wir kennen sogar das Wohlstandsevangelium und so weiter, aber wir haben ein Evangelium, wo es darum geht, dass es mir gut geht. Dass es mir gut geht. Und das ist eins der Konzepte, was ich glaube, heute im Christentum, das am meisten überbewertet ist, ist das Konzept von persönlicher Berufung. Ich persönlich glaube das. Wir wissen, dass es eine persönliche Berufung gibt. Wir wissen das. Aber ich glaube, dass wir diese persönliche Berufung einen viel zu hohen Stellenwert gegeben haben. Es geht ums Reich Gottes noch immer. Das Reich Gottes ist weit über meine Berufung. Das Reich Gottes ist weit über deine Berufung. Das Reich Gottes ist weit drüber über jede andere Berufung. Aber heute im Westen geht es darum, dass es mir gut geht, dass ich mich besonders fühle, dass ich eine besondere Berufung habe, dass ich einen besonderen Dienst habe, dass ich ein besonders und dass ich irgendwann mal vorne stehe, dass ich irgendwann mal gesehen wird, dass ich irgendwie bekannt bin und all diese Sachen. All diese Sachen, das ist so, hat einen Stellenwert bekommen. Das ist komplett entgegen dem, wie das Königreich funktioniert. Den höchsten Stellenwert hat noch immer das Königreich Gottes. Und wenn ich mein Leben dafür geben muss, dann muss ich mein Leben dafür geben. Wenn meine Berufung das ist, mein Leben dafür zu geben und keinen Dienst zu haben, nichts zu haben, dann muss ich das machen. Weil dann bin ich erst würdig, das zu empfangen. Und die Wolke, die erzeugen, die um uns herum ist, bezeugt das. Und ich habe gesagt, das ist eins meiner Sachen, ich glaube, dass einfach als Mann, wenn ich nach oben komme, okay, wenn ich nach oben komme, dann ist mein Ziel, dass die Engel dort spalier stehen. Und meine Sektion ist nicht die Engel, die tanzen und Halleluja singen, okay? Meine Sektion sind die Engel, die in Schwertern dastehen und alle schreien, au, au, okay? Weil ich bin Krieger. Okay, ich bin Krieger und das ist das, was ich glaube. Ich glaube, dass da eine Sektion, wenn ich da hochkomme und ich sehe Engel, Halleluja und wie Ballerinas, dann sage ich, hey Gott, ich glaube, ich wurde irgendwie falsch geleitet. Na, Spaß. Aber wir müssen dieses Verständnis bekommen, dass wir wirklich um uns herum gibt's eine Wolke der Zeugen. Und was machen die? Die werden für irgendetwas Zeugnis abgeben. Und die Frage ist, werden sie für mich ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis abgeben? Weil die Sache, die Bibel sagt, dass im Psalm 139, Vers 16 steht, dass bevor einer unserer Tage da war, hat Gott sie bereits in sein Buch geschrieben. Das bedeutet, unser Leben steht bereits in dem Buch obendrin. Jetzt ist die Frage, leben wir danach? Weil die Sache ist die, unsere Krone empfangen wir nur, wenn wir nach diesem Buch, das Gott für uns geschrieben hat, für jeden Tag unseres Lebens auch vollbringen. Weil wenn wir es nicht tun, das bedeutet, wenn wir Dinge tun, die möglicherweise so aussehen, als wären sie geistlich, also als wären sie fromm und all diese Sachen, aber nicht in Übereinstimmung sind mit dem Buch, das Gott geschrieben hat im Himmel für unser Leben, dann werden wir unseren Lohn nicht empfangen. Weil es geht nicht darum, das Richtige zu tun. Es geht darum, Gehorsam. Es geht nicht darum, einfach irgendetwas für Gott zu tun, sondern es geht darum, um Gehorsam. Es geht immer um Gehorsam. Dann sehen wir in Offenbarung 12,10. Sehen wir, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger, Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Wir haben gesehen, wir haben einen Richter, wir haben einen Anwalt, wir haben einen Mittler, wir haben eine Versammlung, wir haben eine Wolke der Zeugen und jetzt sehen wir, haben wir sogar einen Ankläger. Das nächste, was wir sehen, im Jeremia 23 sehen wir, denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hat? Wir haben sogar einen Ratschluss. Jedes Gericht, sogar auf der Erde, hat einen Rat. Wo ist der Rat? Er ist nicht in der großen Versammlung, sondern auf einmal sagt der Richter zu den Anwälten, lasst uns mal nach hinten gehen und kurz darüber reden. Es gibt einen Ratschluss. Ein Ratschluss ist da. Das heißt, und dann sehen wir im 1. Petrus 4,17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Das heißt, alles steht bereits bereit. Alles steht bereit. Wir haben den Richter, Daniel 7, der sich gesetzt hat. Wir haben die Throne, die sich gesetzt haben. Wir haben einen Ratschluss. Wir haben eine Wolke der Zeugen. Wir haben einen Mittler. Wir haben einen Beistand. Wir haben Myriaden von Engeln, die dastehen. Wir haben den Ankläger. Alles steht bereit. Eine Sache fehlt. Der Angeklagte. Und ich glaube, dass wir seit Jahren einfach verpasst haben, der Angeklagte hat es verpasst, in den Gerichtssaal hineinzugehen. Gott hat alles vorbereitet. Und jetzt will er Gericht zu unserem Gunsten sprechen. Gott, Jesus hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen am Kreuz. Jesus ist auferstanden und all diese Sachen. Aber jetzt fehlt eine einzige Sache, fehlt im Gerichtssaal. Und jetzt, dafür sind wir zuständig, um da hineinzugehen. Hineinzugehen. Weil die Sache ist die, wenn alles bereits vorbereitet ist, aber wir ständig immer nur und Gott als Vater ansprechen, dabei will er eigentlich Gericht sprechen. Warum? Weil sein Gericht ist Recht und Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass wenn er immer alles nach seinem Recht und nach seiner Gerechtigkeit macht, aber wir hier den Vater ansprechen, dass er uns doch etwas gibt, aber weil es wegen Recht und Gerechtigkeit kann er es uns nicht geben, auch wenn er Vater ist, müssen wir unser Gebet irgendwo anders hin verschieben, und zwar in den Gerichtssaal. Einer meiner Lieblingsbibelverse ist 1. Petrus 3,7. Die Bibel sagt, dass ihr Männer lebt mit euren Frauen in Einsicht und gebt ihnen Ehre. Warum? Weil sie das schwächere Gefäß sind, und gebt ihnen Ehre als solche, weil sie Miterben sind der Gerechtigkeit des Lebens. Weil sonst werden eure Gebete verhindert. Hier, unsere Gebete können verhindert werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich mit meiner Frau zusammenlebe, aber ihr nicht Ehre gebe und ihr nicht Ehre gebe und kein Verständnis ihr entgegenbringe, dann kann es sein, dass der Feind ein legales Recht hat, meine Gebete zu verhindern. Was bedeutet das? Auf allen Gebieten. Das bedeutet, Herr, segne meinen Job, segne meine Joblage, segne mich mit Gesundheit, segne meine Kinder mit Gesundheit und all diese Sachen. Aber weil ich einfach nicht in dieser Beziehung lebe, ihr Ehre gebe und im Verständnis mit ihr lebe, hat der Feind ein legales Recht, meine Gebete zu verhindern. Ich finde das brutal krass. Er sagt nicht irgendwie, wenn du in Ehebruch bist und all diese Sachen. Das ist extrem, da sowieso. Aber hier sind so Sachen, wisst ihr, so meiner Frau nicht die Ehre geben. Kennt ihr das manchmal, wenn man ein bisschen länger miteinander zusammenlebt? Kennt es alle, okay. Dann muss ich da nicht weiter fortführen. Weil die Sache ist die, am Anfang jemanden Ehre zu geben, ist sehr leicht. Sobald du ihn anfängst, ein bisschen näher kennenzulernen, wird es schwieriger. So, und jetzt stellt euch mal vor, wie es mit dem Ehepartner ist. So, das bedeutet, manchmal ist es gar nicht so einfach, weil Ehre geben jemandem am Anfang, aber sobald du anfängst, seine Fehler zu sehen, sobald du anfängst zu sehen, dass er doch nicht so perfekt ist, wie du dir eigentlich das gedacht hast, vor allem ist er geistliche Leiter. Also das ist oft so. Hey, sobald du ein bisschen näher rankommst, so, das ist aber nicht in Ordnung. Und sofort erheben wir uns. Die Sache ist die, wir schaden nicht dem geistlichen Leiter, wir schaden uns selber. Warum? Weil in dem Augenblick, weil Gott der Richter, den Rechtsspruch immer nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Recht spricht, obwohl er mich segnen will, kann er nicht. Er will es durchsetzen, aber es funktioniert nicht. Er will es, aber es geht nicht. Warum? Der Feind sagt, Gott, du kannst nicht. Schau mal, wie er mit seiner Frau gelebt hat. Schau mal, er gibt dir Ehre? Nein. Jedes Mal, wenn er sie ansieht, hat er nur ein Stirnrunzeln und verdreht die Augen. Auch wenn Gott will, weil wir seine Kinder sind. Er will ja, aber er kann nicht. Warum? Weil die Bibel sagt, dass der Feind ein legales Recht hat, unsere Gebete zu verhindern.
Und hier ist die Sache, jetzt, und da ist die Sache. Es gibt Gebete, die wir möglicherweise seit Jahren beten, aber kein Durchbruch da ist. Höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher hat der Feind ein legales Recht, es aufzuhalten. Eine Geschichte von einer Schwester bei uns in der Gemeinde, sie hatte in der in ihrem Job wurde sie gemobbt. Und obwohl sie ihren Job eigentlich gut gemacht hat und all diese Sachen, aber in ihrem Job wurde sie gemobbt. Und sie hat gebetet und gebetet und gebetet. Und statt es besser wird, ist es eigentlich schlimmer geworden. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, hey, pass auf, irgendwas ist da, was einfach den Segen aufhält. Lass uns mal eine Gerichtssaal-Session machen, lass uns mal vor Gott den Richter treten und schauen, welche Anklagen des Feindes, was sind das für Anklagen, die er hat gegen dich? Und dann sind wir in eine Gerichtssaal-Session gegangen und die Anklagen, die sie hatte, die Anklagen, die gegen sie waren, waren gar nicht so irgendwie massiv, sondern die Anklagen waren, dass sie lieber aus dem Job weg hätte, als dass sie errettet werden. Dass ihre Arbeitskollegen, sie hätte es lieber, in ihrem Herzen hätte sie es lieber, dass sie vom Job weggehen, als dass sie zur Errettung kommen. Aber wir wissen, dass Jesus uns gesandt hat, um Errettung zu bringen. Und dann war noch eine andere Anklage da. Und als sie Buße getan hat und vor Gott, dem Richter, wirklich Buße getan hat und ihre Sünde bekannt hat, haben wir gesehen, einfach wie im Geist, einfach ein Rechtsspruch ausgegangen ist, der zu ihrem Gunsten verlaufen ist. In den nächsten 2 Wochen, das waren 2 oder 3 Damen, weiß ich gar nicht mehr, zwei oder drei Arbeitskolleginnen war das, die sie gemobbt haben. 2 davon kamen zu ihr und haben sich entschuldigt und eine hat gekündigt und ist weggegangen und die Situation hat sich komplett aufgelöst. Obwohl sie eigentlich seit Wochen für das gebetet hat, gebetet, aber irgendwie, irgendwas hat diesen Durchbruch verhindert. Und wir sehen es in der Bibel, dass 1. Petrus 3,7, das ist so mein Bibelvers, weil wenn der Mann, du kannst noch so gottesfürchtig sein, beziehungsweise an Gott glauben, an Heilung glauben, an Durchbruch glauben, aber wenn ich mit meiner Frau in einer Beziehung lebe, beziehungsweise ihr den Respekt und ihr die Ehre ihr nicht vorbringe, dann hat der Feind ein legales Recht, meine Gebete aufzuhalten. Die Sache ist, Gebet ist nicht ein Wunschkonzert. Gebet ist nicht so, ha Papa, jetzt bräuchte ich mal was, jetzt wäre es mal wieder wichtig. Okay, jetzt bräuchte ich mal wieder 50 Euro oder so. Sondern Gebet, die Sache, Jesus hat bereits alles freigesetzt am Kreuz. Es gibt nichts, was er nicht freigesetzt hat. Hebräer 2,8. Lasst uns mal hingehen. Hebräer 2,8. Das ist eine coole Bibelstelle. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Unter wem seine Füße ist alles unterworfen? Unter Jesus seine Füße ist alles unterworfen. Was ist nicht unterworfen? Alles ist ihm unterworfen. Hier steht es in der Bibel. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Das heißt, es ist bereits passiert. Aber jetzt schaut mal. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Hä? Das steht in der Bibel. Alles ist ihm unterworfen. Er ließ nichts übrig, was ihm nicht unterworfen wäre. Steht in der Bibel. Im selben Satz steht, aber jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Das bedeutet, alles ist ihm bereits, aber wie soll das funktionieren? Die Bibel sagt doch, alles ist ihm unterworfen. Und dann sagt sie im selben Vers, jetzt sehen wir ihm aber noch nicht alles unterworfen. Und das ist dieses, wo wir Offenbarung brauchen zwischen dem Geistlichen und zwischen dem Natürlichen. Er hat seinen Part getan, jetzt sind wir dran. Er hat bereits alles freigesetzt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, das, was er freigesetzt hat, hier auf der Erde auszubreiten. Das bedeutet, er hat bereits alles gemacht. Er kann nichts mehr tun. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat seinen Part erledigt. Alles wurde unter seine Füße gelegt. Alles, nichts wurde übrig gelassen, was ihm nicht unter die Füße gelegt worden ist. Aber jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Warum? Hier, im Geist ist alles passiert, im Natürlichen muss es erst noch freigesetzt werden durch uns. Durch uns. Und das ist, was wir sehen. Das heißt, Jesus hat bereits alles gemacht. Er hat mit seinem Blut für uns bezahlt. Er hat mit seinem Blut für uns freigesetzt. Er hat mit seinem Blut und am Kreuz hat er alles freigesetzt, was wir benötigen. Alles, was wir in 10 Jahren benötigen, hat er vor 2000 Jahren bereits freigesetzt. Alles, was wir in 15 Jahren brauchen, hat er vor 2000 Jahren bereits freigesetzt und es ist freigesetzt im Geist. Gebet ist nicht, Gott, bitte gib's mir, und er sagt nein. Und wir, bitte, bitte, nein. Und wenn wir ganz, ganz, ganz doll bitten, dann gibt es uns trotzdem. Das ist nicht Gott. Oder wir nehmen seinen Arm und tun seinen Arm so lang verrenken, bis es uns gibt. Ja, so, die Sache ist, das ist komisch, aber so sind wir manchmal so. So. Oder wir Jüngeren. Also so, ich bin 24. Nein. Aber ja, wir wollen unbedingt irgendetwas. Kennt ihr das, wenn man unbedingt etwas will und eigentlich gar nicht wissen will, was Gott eigentlich will? So, ich will so, und ich will eigentlich gar nicht Gott fragen und in der Hoffnung, dass es eigentlich doch dann sein Wille ist und er mir das dann doch irgendwie gibt. Aber das ist nicht Gebet. Gebet bedeutet, dass wir uns so positionieren, dass wir empfangen, was er bereits freigesetzt hat vor 2000 Jahren. Das ist Gebet. Gebet ist nicht, dass wir bitten, was wir gerne hätten, sondern Gebet ist, Gott, alles, was du freigesetzt hast, zeig mir, wie muss ich mich positionieren, damit ich genau das empfange und was du bereits freigesetzt hast vor 2000 Jahren. Okay, Gott, wie muss ich mich in meiner Ehe positionieren, dass die Gebetserhörung, wo ich glaube, die in Übereinstimmung ist mit deinem Rechtsspruch, wie muss ich mich positionieren? Entschuldige dich bei deiner... Ah nein, ich meine was anderes, Gott. Entschuldige dich bei meiner... Ah Gott, ich meine, weißt du, was Geistliches. Was muss ich geistlich tun? Ja, entschuldige dich bei deiner Frau oder... Lad sie zum Essen. Nein, Gott, ich brauche, weißt du, muss ich mehr beten? Muss ich mehr fasten? Nein, entschuldige. So, und geistliches Leben ist oft so ungeistlich. Halleluja. Gott ist so gut. Amen. Und was einfach für uns wichtig ist, ist, dass wir verstehen, es gibt einfach unterschiedliche Arten, wie wir Gott entgegentreten. Wir treten Gott entgegen, wir sehen es in Lukas 11, wir treten Gott entgegen als Vater. Als Vater. Und es gibt Zeiten, und ich glaube sogar, ich persönlich glaube, dass es die meisten Zeiten sind, wo wir Gott als Vater gegenübertreten. Und Gott liebt es, uns zu segnen. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo wir Gott, und das sehen wir auch im Lukas 11, wo wir Gott entgegentreten oder ihm entgegentreten als Freund. Und die Bibel, und Jesus hat dieses Gleichnis genommen, dass wenn ein Freund bei dir anklopft und was zu essen haben möchte, dann gehst du zu einem anderen Freund, klopfst an und bittest für den anderen Freund. Und das ist, wir treten Gott entgegen wie einen Freund und tun Fürbitte für jemand anders. Und dann in Lukas 18 sehen wir, dass wir Gott als Richter entgegentreten. Und das ist das sind andere Protokolle, das sind andere Vorgehensweisen, wie wir ihm als Richter entgegentreten. Als Richter will er dann wissen, okay, weil die Sache ist, wenn du ins Gericht gehst, musst du vorbereitet sein. Das bedeutet Gott, okay, gibt es irgendetwas in meinem Leben, das nicht irgendwie stimmt? Muss ich irgendetwas bereinigen? Oder gibt es irgendetwas, wo mir nicht bewusst ist, aber das da ist, wo der Feind ein legales Recht hat, mich etwas zurückzuhalten. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, wo wir Gebetserhörung sehen werden. Und Gebetserhörung nicht nur im persönlichen Leben. Was wir gesehen haben, wir haben Gebetserhörung gesehen auf nationaler Ebene. Nationaler Ebene, wo wir in den Gerichtssaal gegangen sind, das war damals für Kroatien, in den Gerichtssaal gegangen sind und es war ein Gebet vielleicht von einer Stunde. Und nachdem wir gebetet haben, wir haben gegen Korruption unter anderem gebetet, in den nächsten 2 Wochen nach unserem Gebet wurden 52 Geschäftsführer von den größten Unternehmen in Kroatien wegen Korruption ins Gefängnis gesteckt. So, die Sache ist aber die, dass es ist nicht eine gute Idee, in die wir da hineingehen, weil es gibt so viele gute Ideen. Wisst ihr, heute, jetzt sogar auch was mit den Flüchtlingen betrifft und so weiter. Und wenn Medien unser Prophet ist, dann wird es brutal schwierig, Gottes Stimme zu hören. Wenn die Medien die prophetische Stimme für uns ist, dann werden wir nie den Willen Gottes so hören, dass wir das freisetzen können, was er eigentlich möchte. Was er eigentlich möchte. Weil die Sache ist die, der Feind, der hat schon vor Jahren angefangen, Dinge in seine Richtung versuchen zu lenken. So, aber wir Christen, wir kriegen es dann oft in den Medien mit und denken, oh, jetzt müssen wir was tun. Und der Feind hat schon eine Kampagne seit Jahren gestartet. Deswegen hat Israel einen ganzen Stamm gehabt, der Zeiten und Zeitpunkte verstanden hat. Ein ganzer Stamm war dafür zuständig, um zu wissen, wann ist und für wann und für was der richtige Zeitpunkt. So, das bedeutet, sind wir eigentlich bereit, für etwas zu beten, was möglicherweise in 10, 15 Jahren erst passiert? Und jetzt anfangen zu starten, für etwas zu beten, was in 10, 15, vielleicht 20 Jahren passiert? Und das ist das, wo wir anfangen, eine Kampagne zu starten. Und Gebet fängt oft im Gerichtssaal an. Psalm 149, Vers 9. Ich nehme 15 Minuten von dir, okay? Psalm 149, Vers 9. Die Bibel sagt, dass es ist die Ehre der Heiligen, das bereits aufgeschriebene Gericht zu vollziehen. Das bedeutet, bevor wir in Kampf gehen, bevor wir vom Feind irgendetwas wegnehmen können, brauchen wir zuerst von Gott einen Rechtsspruch. Gott, was ist es, was du sagst? Was ist es, wo du Recht gesprochen hast? Das können wir dann umsetzen. Nicht mehr und weniger, ja, aber nicht mehr. Okay, Schatz, jetzt darfst du. Thank you.